Lange.
Völlig durcheinander.
Mit Lars Lange
und Simone Jansen. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Hallo Simone, willkommen zu unserem zweiten Podcast mit dem Titel Ein neues gesellschaftliches, können wir nochmal neu anfangen?
Ich wusste, nein, wir ziehen das hin.
Nein, jetzt wirklich?
Ja, echt klar. Immer? One take, haben wir gesagt.
Nein, Gott, das ist doch total peinlich.
Ja, da müssen wir jetzt durch.
Okay, scheiße. Also, es geht um Binge-Watching, ein neues gesellschaftliches Phänomen.
Guck mal, geht doch.
Ja, das geht, aber wir hätten das doch jetzt, es war ganz am Anfang.
Naja, komm, also wenn wir so anfangen.
Du bist so eine Prinzipienreiterin, Simone.
Ja, bin ich. Ja, genau, man muss ja auch ein bisschen Prinzipien im Leben haben.
Okay, von mir aus.
Zumindest beim Podcast, bei der Podcastaufnahme. Genau, das ist unser Thema.
Ja, wie fandst du denn eigentlich unseren ersten Podcast?
Direkt mal vom Thema völlig durcheinander weg. Ja, das ist ja auch das Motto. Ich fand den ersten, es ist immer so Eigenhudelei. Ich fand es erstmal total seltsam, mich zu hören. So, weil man ja seine Stimme, das ist ja genauso, wenn man auf dem AB oder irgendwie auf die Mailbox spricht, sich selber hört, man hört sich ja im normalen Leben anders. Das fand ich, dass ich dachte, ich höre mich ganz anders an. Und auch so kritisch, dass ich dachte, was hast du denn da erzählt? Und was hast du denn hier? Und da würdest du ganz was anderes sagen. Und da musste ich mich so ein bisschen locker machen und dann dachte ich, nö, für den ersten ist das ganz in Ordnung.
Und ja. Ja, ich fand, ich war auch auf einmal diese Staatsgläubigkeit fand ich lustig. Das also inhaltlich fand ich das merkwürdig von mir. Aber ansonsten, meine Stimme höre ich wahnsinnig gerne. Ich finde das unglaublich beruhigend. Ich höre das auch oft einfach nur so, weil ich weiß genau, was kommt. Also es ist irgendwie nichts Neues. Es ist so selbstreferenziell. Das gefällt mir sehr gut. Und ich nutze das auch manchmal zum Einschlafen. Also im Wesentlichen mache ich den Podcast eigentlich für mich.
Ah, okay. Also das hat sozusagen die Drei-Fragezeichen-Folge abgelöst zum Einschlafen.
Genau.
So ein bisschen. Ja. Es ist nicht mehr Justus, Peter, Bob, sondern Lars und Simone.
Genau, Lars und Simone.
Ah, okay. Lösen jede Frage.
Ja, genau. Völlig durcheinander.
Völlig durcheinander. Okay.
Du hast dir heute gewünscht, Binge-Watching, ein neues gesellschaftliches Phänomen. Warum?
Weil mir aufgefallen ist, dass dieses Thema Serien, aber auch Binge-Watching so sehr in den Medien, im Mainstream oder in der Debatte angekommen ist. Aber auch, also so im gesellschaftlichen Leben. Ich finde, dass es kann das Smalltalk-Thema Nummer eins sein. Es hat das Wetter abgelöst. Also man kann ja eigentlich mit fast jedem drüber plaudern, welche Serien man geguckt hat oder noch gucken möchte. Und mir ist aufgefallen, dass auch die großen Wochenzeitungen zum Beispiel sowas haben. Zeit Online zum Beispiel wollen womöglich gepflegtes Binge-Watching betreiben in unserer Serienkolumne interessante Neustarts des Monats. Oder bei der Süddeutschen findet sich sowas wie noch mehr Anleitung zum Binge-Watching, Better Call Saul.
Echt, also so
zeigt
positive,
die riesige Macht von Argumenten. Genau, so positiv. Oder warum Serien wie Fleabag dein Leben aufwerten.
Ah ja.
Und du kannst ja bei diesen Online immer pro Monat gucken, was für neue Serien es gibt. Das ist jetzt nicht nur auf Streaming-Portale bezogen, sondern auch im öffentlichen Rechtlichen, also Serie an sich. Das ist die eine Seite, die ich ganz interessant finde. Und die andere Seite ist aber, dass Binge-Watching, wie Netflix und Co. unsere Gesundheit beeinflussen, so ungesund ist Binge-Watching. Dann gibt es natürlich, man kann auch jetzt davon schon detoxen, man kann ja alles detoxen. Es gibt schon Erfahrungsberichte, mein Leben ohne Streaming-Portal.
Ja.
Also so die ganz andere Seite. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ist es jetzt ist es eine Liebe zur Serie, zur Geschichte, zur Fiktion? Oder geht es eher, wie ja auch das Wort und so diese Kritik anklingen lässt, geht es eher in sowas, ein schädliches Verhalten? Es klingt ja auch so ein bisschen Sucht mit. Also ist es ein neues gesellschaftliches Phänomen, das vielleicht zum Problem werden könnte? Oder ist es einfach nur ein großer Hype? Fand ich jetzt so eine ganz spannende Frage mal zu schauen.
Ja, so eine positive Darstellung habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe natürlich auch so, also ich glaube bei Spiegel Online ist das auch, dass man so, dass da so Serien empfohlen werden und so, und dass man jetzt machen kann am Wochenende oder über Weihnachten oder so. Ich habe dann aber eher so kritische Darstellungen gefunden eigentlich. Das wundert mich jetzt, dass das so abgefeiert wird. Und was steht denn da, was das positive Auswirkungen hat, wenn man irgendeine Serie guckt? Kannst du das?
Also es wurde, es waren jetzt keine Artikel, was heißt positive Auswirkungen. Es ist im Endeffekt, habe ich das so ein bisschen verstanden, wie Rezensionen, die es ja auch im Literaturbereich gibt. Mhm. Oder es gibt ja auch Kinoempfehlungen, also Film, cineastische Empfehlungen. Und das ist jetzt einfach dazugekommen.
Okay.
Und wenn ich es jetzt nicht ganz verkehrt, bei der Süddeutschen, die haben das noch so ein bisschen, warum Serien wie Fleabag dein Leben aufwerten.
Genau, das meine ich.
Genau, die haben dann noch, ja, das in so, wie viel Zeit man braucht, warum es gut ist, die zu gucken, was vielleicht inhaltlich an der Serie nicht so gut gelungen ist. Also schon so eine Bewertung. Ich habe das jetzt, ich habe Fleabag nicht gesehen, deshalb habe ich mir das jetzt nicht durchgelesen, warum das jetzt mein Leben aufwerten sollte. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall so ein bisschen gesellschaftlich, soziologisch drauf geguckt, was die Serie einem vielleicht geben könnte, inhaltlich, persönlich oder auch nicht.
Okay, ja, ich kann mich auch erinnern, dass im Bekanntenkreis oftmals da über irgendeine Serie gesprochen wurde und dann gesagt wurde, dass da das erste Mal, was weiß ich nicht, irgendwas gekifft worden ist, zum Beispiel in der Serie. Das fanden manche total gut oder genau, ich habe aber natürlich auch nichts Positives gefunden, weil ich direkt das Negative gesucht habe, fällt mir da ein. Ich habe natürlich direkt mit Sucht oder sowas dann da mit verschlagwortet. Das ist natürlich dann klar, dass da nicht unbedingt was Positives kommt.
Genau, das legt ja auch dieser Begriff Binge-Watching, vielleicht das einfach nochmal ganz kurz zu erklären. Also diese ist ja ein relativ Wort Neuschöpfung und Binge kannte ich vorher nur durch Binge-Eating oder Binge-Drinking. Und das ist ja generell dieser Begriff Binge, so ein exzessiver Konsum, Gebrauch von irgendetwas. Und ist ja schon negativ konnotiert, also negativ aufgeladen und ist mit Sucht oder wird einfach mit suchtartigem Verhalten in Verbindung gebracht. Und ich finde hier ganz interessant, dass es teilweise wirklich eine Bedeutungsaufwertung erfahren hat, dass Binge-Watching ja nicht per se negativ ist. Also wenn ich jetzt nach einem Wochenende morgen, also wir nehmen jetzt an einem Sonntag auf, wenn ich morgen arbeiten gehe und erzählen würde, boah, ich habe das ganze Wochenende, ich habe komplett die Staffel von ich weiß nicht was geschaut, würde ja jetzt keiner sagen, Simone, jetzt pass aber mal auf, man muss aber aufpassen. So, wenn ich aber sagen würde, boah, ich habe das ganze Wochenende mal weggesoffen, bin kaum aus dem Bett gekommen oder ich habe das ganze Wochenende hemmungslos Eiscreme und Schokolade in mich hineingefuttert, wäre die Reaktion zumindest vielleicht nicht ganz, also was die Leute denken würden, deutlich eine andere. Mhm. Und das finde ich ein interessantes Phänomen und deshalb kann ich auch verstehen, dass du bei Binge erstmal das direkt mit Sucht, sagen wir mal, in Verbindung gebracht hast und dich auf die Negativrecherche begeben hast.
Ja. Ja, es ist gesellschaftlich total akzeptiert und letztendlich findet da auch nur aus meiner Sicht Umwertung statt, dass das positiv gewertet wird. Studien, da würde ich aber vielleicht gleich nochmal drauf kommen, sagen ja wirklich, dass es echt auch krasse gesundheitliche Folgen haben kann. Auch aus persönlicher Sicht muss ich sagen, dass das, ich habe selbst mal, wie sieht es denn überhaupt genau? Wie sieht es denn bei dir aus mit Serien persönlich?
Also ich muss sagen, ich liebe Serien.
Ja.
Ich gucke gern Serien und habe dann auch mal so ein bisschen in Vorbereitung geschaut. Dadurch, dass ich gefragt habe, ist es ein neues gesellschaftliches Phänomen, habe ich nochmal so meine eigene Serienhistorie so ein bisschen überlegt. Und ich meine, Serien gibt es ja seitdem es, sage ich jetzt mal so, Massenmedien, also Massenunterhaltung gibt, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich habe ich in meiner Jugend auch Serien gesehen, aber da war es ja noch linear. Also klassisch einmal die Woche kam irgendwie, keine Ahnung was raus, irgendwie MacGyver oder das A-Team oder was man vielleicht in dem Alter dann mal geguckt hat. Und ich habe überlegt, welche Serie auch noch linear, also auch wöchentlich mich das erste Mal oder ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich mitgefiebert habe, dass die nächste Folge kommt. Mhm. Und das war in der Oberstufe Twin Peaks von David Lynch. Hast du es gesehen damals oder später? Mhm. Okay, das war schon irgendwie was Neues, eine Kombi aus Krimi, Horror, Fantasy, Soap und diese Frage, wer hat Laura Palmer ermordet, das konnte man schon auf dem Schulhof diskutieren und warten auf die nächste Folge. Und Ja, ich habe dann gestern bei der Recherche gesehen, es gibt sogar eine dritte Staffel 2017. Das ist natürlich jetzt was ich gucken muss. Und ich habe die später nochmal gesehen. Das war so die erste, aber es war noch nicht so dieses, dass man mehrere Folgen am Stück gucken konnte. Das ging ja dann so ein bisschen mit den DVD-Boxen los.
Mhm, oder schon vorher mit Videos, die ja auch schon, also mit VHS oder Video 2000 gab es ja auch noch in unserer Jugend. Mhm. Wir hatten nie einen, hattet ihr einen Videorekorder?
Wir hatten irgendwann einen Videorekorder.
Und, und hast du da die Videos auch so reingezogen nacheinander? Das gab es doch noch nicht so richtig. Serien gab es da eigentlich noch nicht so richtig, sondern eher, das wurde für Filmkonsum genutzt, ne?
Genau, man konnte dann ja noch so, es gab ja Videotheken, konnte man was ausleihen. Und man konnte aufnehmen.
Ja.
So.
Stimmt, das war trotzdem, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals eine Serie per Video VHS geschaut habe. Mm-mm. Also niemals.
Nee.
Es waren immer Filme.
Ja.
Ganz interessant. Also das heißt, Binge-Watching ist auf jeden Fall ein neues Phänomen, was aufgekommen ist mit DVDs und Internet. Also DVD-Boxen und eben natürlich damit den Internet-Streaming-Diensten. Das ist ja auch interessant, dass wir das früher in der Kindheit sozusagen überhaupt nicht hatten. Meine erste Serie, an die ich mich erinnern kann, war sicherlich Biene Maja oder Vicky. Vicky?
Ja. Stimmt, die hatte ich.
Hey, hey, Vicky.
Ja,
hey,
und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Vicky natürlich ein Mädchen ist.
Das kann sein, ich glaube ich auch. Also ja, war ich
ja
auch.
Aber irgendwann hat mir jemand erzählt, Vicky ist ein Junge, da ist eine Welt in mir zusammengebrochen. Aha, das kann nicht sein. Ich glaube, es ist extra vielleicht offen gehalten.
Es kann sein, ich habe mir das immer, ich glaube, ich habe mir das, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also
was das
ist.
Aber okay.
Ja, ja, ich habe dann auch, für mich waren dann so ZDF oder ARD, damals gab es noch so Sommerfernsehen oder so. Es gab so ein extra Kinderprogramm. Kennst du das noch?
Das kenne ich noch.
Da hatte ich, ja.
Ja, erzähl du.
Ja, da hatte ich so ein erstes Gefühl, dass ich mich so auf Fernseh freue oder auf so, also auf dieses Medium Film, Bewegtbild halt freue. Und da wusste ich, also das, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt.
Ich meine, das wäre das Sommerferien. Ich weiß genau, was du meinst. Da gab es dann nachmittags, meine ich, ich kann mich nur immer so an einen Film erinnern. Und ich habe eine Erinnerung, es war, ohne jetzt hier in Nostalgie zu verfallen, aber es war ein schöner Sommer. Es war warm, wir waren den ganzen Tag draußen. Und ich weiß, dass ich dann aber reingegangen bin um 3 oder 3:30, weil Pippi Langstrumpf.
Ja, stimmt, es lief da auch sowas.
Es lief Pippi Langstrumpf.
Und so Shows extra für Kinder gab es da auch. Also es war ziemlich lang. Also es hat ein paar Stunden gedauert. Und ich meine, es fing auch schon vormittags an. Ich bin nicht sicher. Oh Gott.
Ja, das habe ich nicht. Ich kann mich an so Pippi Langstrumpf-Sachen erinnern, die ich dann geschaut habe.
Ja. Ja. Die Liebe zur Fiktion hast du angesprochen. Wie würdest du das denn persönlich für dich positiv sehen? Also wenn ich, weil du hast gesagt, ich gucke gerne Serien, ich würde sagen, ich gucke Serien, ich gucke sie, also ich meine, ich habe natürlich offensichtlich daran eine Lust, sonst würde ich es ja nicht tun, aber ich würde nicht offensiv sagen, ich gucke gerne Serien. Ich habe da schon ein Problembewusstsein für mich. Ich hasse mich, wenn ich Serien gucke. Oder ich hasse mich sozusagen, oder ich hasse mich, das ist echt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich mag das nicht, dass ich das überhaupt schaue, weil ich das als persönliche Niederlage empfinde, dass ich das tue. Ich würde gerne meine Zeit anders verbringen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und Liebe zur Fiktion, wie würdest du das positiv sehen?
Ich würde jetzt für mich sagen, das ist ein weiterer Bereich, in dem ich mich gerne mit Geschichten, Charakteren, Stories auseinandersetze. Ich würde es auch nicht in Abgrenzung sehen. Ich lese auch gern, das hört sich so, ich lese gern. Ich gehe auch gerne ins Kino. Man spricht schon so in der Vergangenheit, weil ja Kino jetzt seit längerem nicht möglich ist. Also ich habe schon immer gern sowohl Geschichten gelesen als auch gesehen. Und ich finde schon, dass die, nicht alle, aber viele Serien, also das hat ja schon so einen Qualitätsschub bekommen.
Ja.
Ich finde, dass die wirklich, wirklich teilweise gut gemacht sind, vielschichtig, multiperspektivisch, die Charaktere sind ausgearbeitet. Ich finde, das ist schon Genuss. Und es ist eine, würde ich jetzt mal sagen, Freizeit, vielleicht auch Entspannungsmöglichkeit in meinem Leben neben anderen.
Also sicherlich ist es so, dass Serienkonsum oder Filmkonsum. Filmkonsum ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wir sprechen jetzt über Binge-Watching. Das gibt's ja. Also man kann natürlich das Marvel-Universum irgendwie durchgucken. Das sind ja auch etliche Filme und hat was von Serie vielleicht. Aber Serie ist ja was anderes als Film. Es ist nochmal eine andere Geschichte. Wie viel guckst du denn sozusagen? Also was ist denn das? Was war denn mal deine Zeit, wo du wie hoch war dein Tageskonsum?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich denke, dass ich das sehr gut an mein Leben, ich sage jetzt mal so, anpassen kann, sehr gut steuern kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, da können wir ja, dann kommen wir ein bisschen in so ein problematisches, dass ich da so eine Impulsivität habe oder so eine Impulskontrolle verliere, dass ich jetzt mir die Nächte um die Ohren haue mit irgendwelchen Serien. Es ist eher
das
so.
Das kommt vor, oder?
Nee, kommt nicht vor.
Kommt nicht vor.
Also es ist eher, ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen ritualisiert. Ich schaue auch kaum Serien alleine. Wenn ich schaue, schaue ich mit meinem Mann zusammen. Mhm. Also ich habe vielleicht in meinem Leben zwei Serien und dann auch nur so Miniserien alleine geguckt. Also ich brauche schon die Kommunikation über.
Oh Gott, du redest während des Guckens.
Nein, ich mache Stopp und rede dann.
Okay.
Ist netter, ne? Quatsch mache ich auch nicht. Also das ist nichts, was ich alleine so für mich mache, sondern irgendwie ist das so eingebettet. Mhm. Und es hängt ein bisschen, ich würde sagen, von der Jahreszeit ab. Mhm. Also wenn ich jetzt so mir überlege, so ein Jahresdiagramm, würde ich sagen, in kälteren Schlechtwettermonaten schaue ich durchaus mehr Serien, während ich im Sommer, Frühling vielleicht kaum was schaue.
Und so mal, wie viel ist das dann in Stunden von bis, so ein Korridor? Was ist das? Was ist so ein Peak? Was ist Maximum und was ist so ein Minimum? Ist es täglich?
Nee, es ist überhaupt nicht täglich. Ich mache ja noch diverse andere Sachen. Ich sag mal so, ich kann schon, oder es gab bei Game of Thrones oder auch bei Breaking Bad gab es schon Phasen, da haben wir dann an so einem Wochenende schon auch viel geguckt. Ich kann jetzt aber.
Versuch's mal.
So 4 Folgen kriegt man schon hintereinander dann hin.
Das sind so knapp 4 Stunden etwa.
Ja, mit Pausen. So. Mhm. Also das würde ich sagen, habe ich schon auch mal hinbekommen.
Ja.
Und ich finde aber, irgendwann ist einfach auch die Aufnahmekapazität. Also ich möchte gar nicht so lange sitzen. Mhm. Ich kann auch, glaube ich, gar nicht so lange still sitzen. Und ich kann auch oder möchte auch gar nicht mehr aufnehmen. Von daher ist da, glaube ich, bei mir so eine relativ natürliche, so jetzt reicht's.
Mhm.
So.
Ja.
Und dann kann ich aber auch wochenlang nichts gucken.
Okay.
Und das ist jetzt auch, also sagen wir mal, ich hätte mich mit Oliver verabredet, so wir gucken jetzt heute, was weiß ich, Staffelfinale von keine Ahnung was. Und dann rufen Freunde an, wollen wir nicht das und das machen? Dann sagen wir nicht, nein, wir können jetzt nicht, weil wir noch die Serie zu Ende gucken müssen, sondern dann machen wir natürlich irgendwas anderes und dann gucken wir den anderen mal zu Ende. Also so würde ich jetzt meinen Konsum einordnen.
Okay. Ja, interessant ist noch, wenn man sich fragt, also Serien sind ja ein Teil eines Medienkonsums. Ich finde das immer ganz spannend, von Bestrahlungszeit auszugehen. Also sprich nicht, also was sind, wie lange gucke ich am Tag auf Bildschirme? Also da zählt Handy dazu, da zählt der Arbeitscomputer dazu, da zählt dann die Internetrecherche dazu, die Zeitung lesen, auf dem Tablet vielleicht und dann natürlich Serien und Filme. Und da wird es dann echt gruselig, finde ich. Wenn ich jetzt wirklich mir die Zeit vorstelle, wie viel die Menschen und auch ich jeden Tag vor Bestrahlungsgeräten verbringen. Das finde ich echt heftig. Auch Arbeit. Also es macht ja was, wenn ich in ein Gerät permanent schaue, was Licht abgibt. Und ich habe jetzt noch mal als Recherchearbeit und als Rechercheaufgabe habe ich jetzt noch mal binge-gewatcht, sozusagen. Letzten Samstag, genau eine Woche her, eine furchtbare Serie, die, es ist Sons of Anarchy. Genau, also so eine, ich hasse Motorräder, die sind so laut, die nerven mich so in der Stadt, es ist unglaublich. Und ich gucke mir echt so eine Motorradserie an. Der Hintergrund war, da ging es mir um, also ich wollte das da mal reinschauen, wegen Söhne der Anarchie. Und das Interessante bei dieser Serie ist, dass es natürlich gar nichts mit der politischen Philosophie der Anarchie zu tun hat, sondern es ist einfach eine völlig gesetzlose Motorradgang. Und ist jetzt aber ein anderes Thema. Was ich jetzt interessant fand, ist nochmal, ich habe gestartet um etwa 5 so Samstag und habe aufgehört um 17.30 Uhr. Ich habe um 17 Uhr des Vortags angefangen und habe aufgehört um 5.30 Uhr morgens. Nein. Also das ist wenn schon, denn schon. Ich hatte solche Phasen schon in meinem Leben.
Okay.
Also an der Endzeit von Köln, glaube ich, als ich da weggezogen bin und mir es auch nicht gut ging, da habe ich, glaube ich, 12 bis 15 Stunden am Tag geguckt, tatsächlich. Also ich war da so ein richtig krasser Heavy-User. Das war eine relativ kurze Zeit in meinem Leben. Und ich fand das dann auch so krass. Ich habe dann versucht, mal einfach so auch nochmal zu gucken mit Bewusstsein und Aufmerksamkeit, wie es mir dann währenddessen geht, mit Achtsamkeit, achtsam Binge-Watchen sozusagen. Also,
kann man im Stimmenseminar machen, oder?
Ja, genau.
Oder einen Ratgeber.
Ja, das wäre gut.
Ja.
Aha, so.
Ja.
Erstmal fokussier deinen Atem.
Ja, lehn dich zurück.
Da kann man was draus machen. Ja, das ist ganz klassisch. Also der Nacken ist verspannt, weil ich einfach so lange in einer Situation, also zuerst habe ich mich auf dem Sofa bestrahlt, dann im Bett und der Nacken wurde immer verspannter. Dann auch interessant beim Binge-Watching, auch so ein Kennzeichen der Vorspannung wird natürlich nicht geguckt, sondern der wird vorgespult. Es wurde dann immer später, ich habe immer ein schlechteres Gewissen bekommen und ich wusste ja nicht, wie lange ich das mache. Ich hatte jetzt nicht den Plan, das bis 5.30 Uhr zu machen und dann immer die Frage, kommt noch eine Folge oder jetzt schlafen, ich bin so müde, ich muss auch noch was machen am Sonntag und dann, noch eine Folge. Ist dann auch so eine Art TV-Kater oder so ein Videokater am anderen Morgen. Es ist so ein Erschöpfungszustand, auch währenddessen schon. Es ist auch eine ganz komische Situation, also dann so nachts um 3, der ganze Körper schreit nach Schlaf und halb schlafend schaue ich mir dann dieses Sons of Anarchy an. Folge war leichte Kopfschmerzen, also ich habe im Prinzip wirklich geschaut, bis mir der Frontallappen gebrannt hat. Die Füße wurden auch unruhig, ne? Also das heißt, du hast ja eben auch gesagt, du kannst gar nicht so lange gucken. Und bei mir war es dann wirklich so, dass ich so restless legs bekommen habe. Also im Grunde genommen kein großer Spaß. Und trotzdem war ich dann wirklich auch drin. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ich habe mich nicht gezwungen, das zu tun, sondern das ging dann schon von alleine.
Mhm.
Und war nicht schön.
Okay. Ja. Mehrere Sachen. Es ist so, dass diese Streaming-Portale, du hast ja eben schon was angesprochen, legen es ja so ein bisschen darauf an, dass man auch dieses Binge-Watching, also dieses exzessive Schauen machen kann. Du hast gerade schon angesprochen, man kann da den Vorspann und den Abspann skippen.
Mhm.
Und diese Autoplay-Funktion.
Mhm.
So, das läuft ja, wenn man nicht aktiv eingreift, läuft das ja weiter. Es ist schon so ein bisschen auf, so jetzt mal durchziehen, angelegt.
Ja.
Bei DVD-Boxen musste man immer noch mal kurz aufstehen und die DVD wechseln.
Oh Gott, stimmt, das war dann eine Entscheidung.
Also man musste sich bewusst entscheiden, weiterzuschauen.
Und jetzt muss man bewusst entscheiden,
nicht weiterzuschauen. Ja. Das ist natürlich noch mal schwierig. Oder was heißt, es ist auf jeden Fall anders, sagen wir es mal so. Jetzt frage ich mich, wenn du da sitzt und merkst, dir tut es nicht gut, das schlechte Gewissen ist auch schon dabei, warum du nicht aufgehört hast.
Ja, das ist dann der Suchtfaktor. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Es gibt ja meistens so mehrere Cliffhanger. Da bin ich sehr empfindlich für und dann möchte ich einfach wissen, wie es weitergeht und bin da neugierig und das ist... Es ist schon krass. Also es war jetzt auch nur, ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Mm. Ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, dass ich bis in die Morgenstunden dann Serien geguckt habe. Aber wie gesagt, in Köln waren das mindestens ein paar Wochen, wenn nicht sogar wenige Monate, dass ich das so exzessiv gemacht habe mit 12 bis 15 Stunden. Vielleicht auch nicht ganz täglich, aber mehrmals wöchentlich. Wöchentlich.
Wöchentlich. Gott, ich glaube, das würde ich überhaupt nicht packen. Aber so lange zu schauen.
Es ist eine Leistung, was?
Ja, es ist auch eine Leistung. Und ich frage mich jetzt, ich kriege jetzt gerade echt so ein schlechtes, ich bekomme jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen.
Dass du hast dich nicht vorbereitet.
Lars, du kennst mich doch. Ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich mit dem Thema dich jetzt wieder an das Suchtmittel herangebracht habe.
Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist okay. Tatsächlich nicht der Fall. Im Gegenteil, also das war für mich jetzt auch nochmal ganz bewusst so, das nochmal zu machen. Also achtsam binge-watchen. Ich habe mir dann währenddessen eben auch notiert, wie es mir damit geht.
Ja. Also du hast so ein Binge-Watching-Tagebuch?
Ja, so ein bisschen. Okay. Tatsächlich. Ja. Also es war tatsächlich so ein bisschen Recherche, aber ich hatte das halt von früher, kannte ich das noch. Und das ist kein Zustand, den ich haben möchte. Also weder währenddessen noch dann am anderen Tag dann diesen Kater. Es ist ja dann derselbe Tag de facto. Mhm. Aber dieses nur ein paar Stunden schlafen, dann mittags aufwachen und sich dann übel fühlen, also mich dann übel fühlen. Ich habe ein schlechtes Gewissen und es geht mir körperlich einfach schlecht. Das ist wirklich nicht schön. Was ich aber, also bei mir ist es der Medienkonsum aber so, dass ich auf jeden Fall, also ich finde es ganz spannend, sich selber mal zu fragen nach dieser Bestrahlungsdauer. Also das heißt, abgesehen vom Binge-Watching oder von Serienschauen, wie lange gucke ich am Tag auf additive Lichtquellen, auf Bildschirme, die mich bestrahlen? Es gibt ja, wir kennen ja von der Medizin so Bestrahlungsanwendungen, so Rotlicht oder sowas. Also kann sich das echt so vorstellen oder ich stelle mir das wirklich so vor. Ich habe ein Gerät, was mich anstrahlt und ich nehme das auf. Das ist ja eine interessante Sichtweise, finde ich, das einfach mal so zu sehen, dass ich da bestrahlt werde. Es ist eine passive Situation, in dem etwas in mich hineinstrahlt. Und das ist, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, wie lang das ist am Tag mit dem Arbeitscomputer, mit Handy und so. Das sind wirklich wahnsinnig viele Stunden. Aber abgesehen davon jetzt, wir sind ja bei Binge-Watching oder da würde ich jetzt bei mir jetzt auch mal Filmkonsum jetzt mitnehmen. Das sind dann bestimmt so 2 Stunden am Tag, die ich Filme oder Serien gucke. Das finde ich schon relativ lange. Also so 2 Folgen. Jetzt gerade gucke ich ein emotional für mich forderndes, es geht da um so einen Bodyguard, so eine Serie vom ZDF oder ARD. Der hat dann auch was mit der Innenministerin.
Nein.
Ja, ja.
Es hört sich nach einer ausgeklügelten Story an.
Es ist total ausgeklügelt. Ja. Die wird dann umgebracht und ist alles ganz furchtbar. Und es nimmt mich dann emotional tatsächlich auch mit. Also ich bin jetzt nicht so abgestumpft, dass mich das nicht mitnimmt. Und dann kann ich das nur in Häppchen gucken tatsächlich. Also dann gucke ich dann vielleicht so, das sind 3 Teile und ich glaube, der geht jeweils 1,5 Stunden. Dann gucke ich so ein halbes Stunden Häppchen. Aber was ich noch habe, wenn ich gucke, dann esse ich auch dabei. Ich weiß nicht, wie es dann bei dir geht. Ich glaube, das geht auch vielen so. Das ist eigentlich für mich, also du hast eben von einem Ritual gesprochen, dass es bei mir sozusagen ein Essensritual ist, was ich auch echt krank finde, dass ich wirklich jeden Abend, wenn ich mir Essen mache, es ist eigentlich nicht der Fall, dass ich ohne den Computer auf meinem Schoß zu haben esse. Also ich esse wirklich immer vor einer Serie.
Okay, nee, das habe ich überhaupt nicht, habe ich auch noch nie gemacht.
Ja, also ein Teil meiner Adipositas kommt sicherlich vielleicht auch daher, dass ich einfach nicht achtsam esse und das so vor mich, also vor dem Film mir etwas reinstopfe. Dann ist natürlich auch das Sättigungsgefühl nicht da. Also ich glaube, so Chips oder Schokolade vom Fernsehessen, vom Computer, vor whatever, das haben bestimmt viele.
Denke ich auch.
Ich weiß nicht, wie viele Leute dann auch noch ein Fernsehdinner draus machen.
Würde es bestimmt, also weiß ich auch nicht, würde es aber geben, klar.
Also bei mir ist das also eine Kumulation von Problemen, finde ich. Also einmal also ich habe das nicht positiv, ich sehe das nicht positiv für mich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich daraus was ziehe aus Serien. Da gucke ich mir gerne mal so eine Reportage, das schaue ich auch ab und zu, da habe ich das Gefühl, da lerne ich wirklich was ab und zu draus, aber jetzt aus einer Serie oder so, da ziehe ich wirklich ganz wenig raus. Und dann esse ich noch davor. Also für mich zwei problematische Verhaltensweise kumuliert.
Also du hast sozusagen Binge-Watching und Binge-Eating.
Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Okay. Also ich esse dann auch über den Hunger hinaus.
Ja, ich habe ja eingangs schon mal gesagt, für mich ist das ein Unterhaltungsmedium neben vielen. Mhm. Steht jetzt auch irgendwie nicht so in Konkurrenz und hat auch nicht so einen hohen Stellenwert. Und trotzdem würde ich von mir sagen, dass ich gerne Serien schaue und mich auch gerne darüber unterhalte. Und auch ja, auch dann einfach auch mal gucke, so was, dass man guckt, was gibt es denn gerade Neues, was könnte einen denn thematisch interessieren, oder dass man mal irgendwie von einer Freundin, hör mal, hast du das schon gesehen, das könnte dir gefallen, dass man so Sachen weitergibt. Also ich finde das schön, so. Mhm. Und ich gucke es jetzt nicht, klar, wenn ich eine Doku schaue, eine Reportage, schaue ich das mit einer anderen Intention. Mhm. So, und eine Serie, da kann ich mich durchaus an der, sage ich mal, Geschichte erfreuen, da kann ich mich auch an der Filmsprache, am Setting oder irgendwas erfreuen, und je nachdem, was es für eine Serie ist, ja, kriegt man schon so ein bisschen natürlich Einblick in eine fiktive Welt, aber es gibt schon Serien, nach denen ich angefangen habe, nochmal, ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das habe ich aber auch bei Filmen, das habe ich aber auch, wenn ich Romane lese oder Sachbücher. Also ich habe schon, dass mich die Sachen auch beschäftigen. Das, was du eben meintest, dass du nur da diese Bodyguard-Serie halbstündlich, also so im 30-Minuten-Takt vertragen kannst. Ich habe auch, das merke ich schon, dass ich mich mit diesen Serienfiguren durchaus auch beschäftigen kann. Mhm. Also jetzt nicht übermäßig, aber dass ich schon, deshalb meinte ich ja, ich gucke Serien auch nicht alleine, dass ich schon so manchmal so ein Bedürfnis habe, boah, ich verstehe jetzt nicht, warum das und das, warum, also dass gewisse Thematiken da über diesen Abend hinaus durchaus auch in mir arbeiten. Und manchmal recherchiere ich noch irgendwas nach, wie gesagt, aber auch bei Filmen und Romanen. Und was mir aufgefallen ist, und deshalb gucke ich auch nicht zu viel und auch bestimmte Formate oder Genres nicht, ich neige generell zu sehr ausufernden Träumen. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn ich mehr gucke, oder wenn das etwas ist, was mich sehr beschäftigt, tauchen diese Figuren neben skurrilen anderen Figuren aus meinem Leben in meinen sehr abgefahrenen Träumen auf. Und das fand ich so, also dass ich das irgendwie noch, was immer in Träumen wirklich passiert, dass ich das dann noch verarbeite. Also was? Nicht, dass ich schlecht schlafen würde, aber ich kann mich dann manchmal erinnern, krass, hast du jetzt gerade, war jetzt Pinkman, also aus Breaking Bad, in deinem Traum drin?
Heilige Scheiße.
Wobei Pinkman, ja, geht noch. Hätte schlimmer kommen können. Walter White wäre schlimmer gewesen.
Ja.
Also ich habe wahrscheinlich schon so eine Zensur, wenn ich in meinen Traum reinlasse. Ich weiß es nicht, aber von daher.
Ich glaube, ich gucke zu sehr Müll, als dass ich mich damit identifizieren kann so richtig. Vielleicht ist das auch meine Strategie, da so mit umzugehen.
Ja, ich identifiziere mich jetzt auch nicht mit dem Crystal Meth kochenden.
Ja, in einer gewissen Weise schon, glaube ich.
Also, ja, danke.
Ja, es gibt dann so andere Aspekte. Also es ist nicht dann der Inhalt. Diese Identifikation mit den Serienhelden ist auch, laut Aussage einer Studie, eben einer der Suchtfaktoren. Also das heißt, es erzeugt ein soziales Zugehörigkeitsgefühl. Man betrachtet die Figuren als vertraute Freunde und denkt dann auch darüber nach und möchte dann auch wissen, wie es weitergeht. So wie ich so ein gesundes soziales Interesse eigentlich an Menschen habe, dieses gesunde Interesse wird verlagert auf Serien, ohne Feedback. Ne? Also dadurch kommt es übrigens auch zu Verhaltensauffälligkeiten oder zu einer Reduktion der empathischen Fähigkeiten, dass ich nämlich eigentlich nicht mehr reagieren kann. Ich kann nur noch aufnehmen, ich nehme das Soziale sozusagen auf, reagiere aber nicht mehr. Das ist total krass.
Ja, das habe ich auch gelesen, das ist diese parasoziale Interaktion oder Beziehung.
Mhm.
So habe ich das jetzt verstanden bei dir, dass man durch, also so ein Geschehen zwischen Rezipient und der fiktiven Medienfigur, dass da wie so eine Als-Ob-Interaktion ist und dass man auch darüber spricht wie über eine reale Person.
Und auch so denkt und träumt, dass sie so in einem Leben, also in einem drin ist. Du hattest jetzt ja eben gesagt, dass das in dir arbeitet.
Ja, aber in mir arbeitet, sagen wir mal, ziemlich viel. So, ich würde das, aber lass noch mal kurz, weil das ist diesen Erklärungsansatz, der ist jetzt gar nicht sozusagen im Thema Binge-Watching aufgekommen, sondern gibt es seit den 50ern, als nämlich diese ersten Serienformate aufgekommen sind. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, dass sogar Leute ein Telegramm geschickt haben, wenn eine Serienfigur, sagen wir mal, Vater oder Mutter geworden ist und so Geschichten. Das
was?
Fand ich, ja, das fand ich, oder?
So ein Glückwunsch-Telegramm.
Ja, so ein Glückwunsch-Telegramm.
Ach, das ist ja spannend.
Das ist doch abgefahren, oder?
Ja.
So. Also das würde ich jetzt nicht
machen.
Okay,
es gibt jetzt mehr Medienkompetenz seit den 50ern, aber es ist ja krass, wie das dann aufs Hirn oder auf die Person wirkt.
Ja,
genau. Krass.
Hm. Und es ist ja wirklich so, und ich glaube, dass dadurch ja auch so diese ersten Soaps, so Lindenstraße oder auch, ich meine, wie lange gibt es den Tatort schon? 20, 25 Jahre? Ich weiß es nicht. Und
zu lang.
Dass man natürlich, also was heißt natürlich? Also das wird so untersucht, wie weit man so eine Beziehung, also wie inwiefern diese fiktive Figur in dieses Leben hineinspielt. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, also mich beschäftigen jetzt Figuren, also, ja, wie soll ich sagen? Also, ich würde da jetzt kein Suchtverhalten bei mir sehen. Und ich würde das jetzt auch noch nicht als irgendwie pathologisch sehen, dass ich ab und an von irgendeiner Serienfigur, das passiert mir auch bei Filmen, das passiert mir bei Büchern, das passiert mir im wahren Leben. Also, ich baue alles Mögliche, was irgendwann mal passiert ist, ja, kann ich in irgendwelche Action- und sonst was Träume einbinden. Mhm. Also, ich würde sagen, ich habe noch keinen Realitätsverlust erlitten, dass ich jetzt irgendwie denke, so ja, kann man aber das fand ich eine interessante Theorie, die schon in den 50er Jahren aufgekommen ist. Und ich dachte mir, die könnte dieses Binge-Watching, warum das so passiert, auch noch erklären, weil man dann vielleicht dadurch, dass die Serien komplexer geworden sind, diese Charaktere ja nochmal deutlich vielschichtiger sind als, sagen wir mal, so in den 50er bis 80er Jahren in den Serien, dass man sich noch viel mehr identifizieren kann. Und man schneller in dieses, ich sag jetzt mal, andere Universum hineinkommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dadurch, dass man so viel hintereinander gucken kann, dass vielleicht diese Identifikation oder dieser Beziehungsaufbau schneller gehen kann. Mhm. Ist jetzt so eine These.
Ja, so ein Abtauchen in eine andere Realität, ja, auch. Mhm. Ja, aber ich finde das auch gruselig. Also das war übrigens, ich kann jetzt mich nicht erinnern, dass ich davon träume. Aber ich meditiere im Moment ziemlich viel und es ist tatsächlich so, dass die, dass so Serien oder so Mediengestalten oder so Probleme dann in meiner Meditation, in meinen Gedanken vorkommen. Und das finde ich eklig. Das finde ich richtig eklig. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass das weggeht. Es ist ganz schrecklich. Also ich finde das furchtbar. Das war übrigens auch der Grund, warum ich dann mich bei Facebook gelöscht habe. Ich bin bei keinem sozialen Netzwerk. Genau, deshalb sind wir auch nicht, du bist auch nicht bei Facebook, ne? Mm-mm. Weiterhin nicht. Nee. Genau, deshalb sind wir jetzt auch mit unserem Podcast nicht bei irgendwelchen sozialen Netzwerken, weil wir das ja auch nicht befeuern wollen, ja, irgendwie. Aber ich hatte das auf jeden Fall so, dass ich von der Timeline geträumt habe. Das heißt, ich habe geträumt, und zwar oft, wie ich von immer so durchscrolle. Also ich habe einen scrollenden Facebook-Bildschirm vor meinem Auge gesehen. Das fand ich so gruselig, da habe ich mich dann da rausgelöscht. Ich habe da auch wahnsinnig viel Zeit verbracht. Also bin da, glaube ich, anfälliger als du mit Mediensucht sozusagen.
Glaube ich auch, definitiv.
Ja, ja, definitiv, ja.
Ja, ja, weil ich würde das, also jetzt bei mir persönlich und so, was ich so im Umfeld mitbekomme, nicht als kritisch betrachten, sondern hätte da auch so ein bisschen eher diesen, auch mal gucken, was es für eine schöne Serie gibt. Aspekt. Mhm. Denke aber auch, dass es wird wahrscheinlich auch im Blick behalten werden, wie sich das Ganze entwickelt, was das mit uns macht. Und finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht direkt in so eine Pathologisierung, also dass man direkt jegliches Verhalten als irgendwie krankhaft wertet, ohne, aber auf der anderen Seite auch nicht, es zu verharmlosen. Ich finde, das ist immer so die Kunst, wenn man über sowas debattiert oder redet.
Mm. Also ich sehe den, ich sehe das, ich glaube, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, wirklich schöne Filme, die mich da auch persönlich berührt oder weitergebracht haben. Das waren aber eher dann so Reportagen. Also so, weißt du, so, weiß ich nicht, Work Hard, Play Hard oder sowas über die Arbeitswelt, über so eine entgrenzte kapitalistische Arbeitswelt, das fand ich total spannend. Oder Frohes Schaffen, also so Sachen, die im Kino liefen, aber die eigentlich kein Narrativ hatten, sondern dann eigentlich eher so Reportagen-Style waren. Daran kann ich mich erinnern und daran kann ich was rausziehen. Eigentlich politische Filme, aber so eine Liebe zur Fiktion kann ich bei mir nicht sehen. Also es gab so poetische Filme, die ich auch ganz schön finde, so Amelie zum Beispiel.
Die fabelhafte Welt der Amelie.
Die fabelhafte Welt der Amelie, das fand ich ganz süß. Aber trotzdem ist da auch immer dieser Hirnausschalten-Aspekt drin und dass ich mich bestrahlen lasse, dass das eigentlich etwas ist, was mich sediert, was mich, also sozusagen Filme schauen, Serien schauen als Droge eben in, als Flucht in eine andere Welt, als nicht aushalten des Hierseins. Ich würde das gerne noch ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Wir haben ja Infotainment, ein Infotainment-Format.
Auf jeden Fall.
Warte mal, Blätter-Scroll. Also hier die tägliche Bewegtbildnutzung der Deutschen ab 14 Jahren lag 2019 bei 5 Stunden und 10 Minuten.
Ab 14 Jahren?
Ja, 5 Stunden und 10 Minuten.
Magst du kurz, was war das, Bildschirmnutzung oder Bildschirmbewegt?
Bildnutzung,
also
genau.
Also da ist alles von Handy über...
Wahrscheinlich, wir verlinken das wieder, die Studie, kann man nochmal nachschauen.
Ja.
Da sind nämlich jetzt so Sternchen und die Fußnoten habe ich nicht rauskopiert. Und der Anteil der Medien am, die Gesamtmediennutzung in Deutschland liegt bei 10 Stunden und 16 Minuten. Das ist ja irrsinnig. Das heißt, wenn die Leute nicht, also irgendwann werden die Leute auch arbeiten vermutlich. Und wenn sie nicht arbeiten, wo sie ja auch Bildschirm nutzen, in der Regel oder oft, schauen sie oder hören sie Medien und also es bleibt, also es ist ja irrsinnig. Also das heißt, die Leute arbeiten entweder oder hängen vor den Medien. Also,
warte mal ganz kurz, diese 10 Stunden inklusive?
Ja, das ist verteilt. Ja, das ist dann auf alles verteilt. Fernsehen,
okay.
Online-Video, DVD, Kino, Videospiele.
Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ganz anders, aber das ist natürlich auch krass.
Ja.
Was ich nicht mache, Gott sei Dank. Dann Internet inhaltlich, also das ist dann das Videostreaming sind. Zeitungszeitschriften, das gibt es ja auch noch. Analogbücher, Radio, Musikstreaming und CD.
Warte, Analogbücher sind da auch bei?
Naja, ja.
Also lesen, ja gut, aber dann finde ich, also das, dann finde ich 10 Stunden jetzt, wenn da auch, sagen wir mal, Computerarbeit.
Ah, inklusive E-Paper, inklusive E-Book. Also das heißt, das Buch ist auch bestrahlt oder
okay.
Subtraktiv. Genau, 10 Stunden, 16 Minuten inklusive analoge Bücher und Radio und so. Aber es ist trotzdem ja interessant. Die Zahl ist ja irrsinnig, dass die Hälfte des Tages hängen wir vor Medien. Das heißt, wir arbeiten noch irgendwie, wir treffen uns bestimmt noch mit Leuten und dann schauen wir oder nutzen wir irgendwelche Medien und das liegt bei 10 Stunden, 16 Minuten. Das ist ja unglaublich.
Das kann aber, das haut ja eigentlich zeitlich.
Wir verlinken das.
Ja, aber das haut doch zeitlich nicht hin. Also es ist in den 10 Stunden, nicht, dass ich es falsch verstehe, ist die Arbeit, die Mediennutzung während der Arbeit nicht drin?
Nee, ist nicht drin.
Das kann nicht sein. Also der Tag hat ja nur 24 Stunden.
Ja.
Ja, aber ich würde jetzt vermuten, dass da, man kann, ich meine, viele Leute schauen jetzt auch während der Arbeitszeit bei Facebook und auf ihr Handy. Ich denke schon, dass Mediennutzung, gerade wenn wir jetzt, oder es ist ja auch nicht um Mediennutzung, es ging ja um Bildschirmberieselung, dass da viel ist, gerade wenn wir auch davor arbeiten. Aber, und ich glaube, dass es nicht wenig ist, das stimmt, weil man sieht es ja, ich pendel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, natürlich sitzen fast alle morgens und schauen auf ihr Smartphone mittlerweile. Das ist schon.
Wenn du das mit einrechnest. Ich kann es jetzt nicht, ich kann es nur verlinken.
Auch, lass es uns verlinken und dann können wir einfach auch nochmal gucken. Generell hat es natürlich zugenommen.
Mhm.
Aber auch hier, also ich würde nochmal gern zurück, dass du meinst, so fiktive Welt. Ich finde das schon schön. Und ich finde es, ich habe auch immer schon gern gelesen. Also auch so als Kind schon. So in so, und ich finde es auch nicht verkehrt oder ich bewerte es nicht negativ, dass man in eine andere Welt eintauchen möchte. Ich finde es eigentlich toll, die Fähigkeit zu haben, sei es jetzt in einem Roman, in einem Kinofilm oder auch mal in einer Serie zeitweise einzutauchen. Und dann tauche ich wieder auf. Ich denke, ein Unterschied ist, warum will ich eintauchen. Also wenn wir es jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, Eskapismus, so eine Flucht, fliehe ich vor irgendetwas aus meinem, ich nenne es mal Alltag, in irgendeine andere Welt? Das kann schwierig sein. Oder schaue ich mir einfach eine andere Welt an, weil es mich einfach, Mh, Ja, weil es einen Reiz ausübt, ohne dass ich denke, das ist jetzt alles viel besser oder so möchte ich auch leben oder irgendwas, sondern einfach der Unterhaltung wegen und der Entspannung und einfach der Fiktion, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich würde das gar nicht so negativ sehen und ich finde nicht, dass wir unser Hirn ausschalten. Du meintest ja eben, man sediert sich so.
Ja.
Ich finde, das ist so ein passives Bild vom Rezipienten und ich glaube, das ist nicht mehr, das ist nicht so. Ich glaube schon, dass wir teilweise durchaus auch aktiv Sachen aufnehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man es da völlig passiv vorsitzt.
Ja, leider habe ich ziemlich prokrastiniert mit der Vorbereitung.
Hast du viel Serien geguckt?
Nee.
Nur Dokus. Also Simone, ich gucke ja nur Dokus. Du guckst ja Serien.
Nein, tue ich natürlich nicht. Ja, im Moment gucke ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, aber das mit dem Bewusstseinszustand sozusagen, also ich möchte ja gerne noch eine Folge in einem anderen Tag machen zum Thema Medien, Filme, Serien, Bewegtbild sozusagen als Propaganda. Meine These wäre, dass es keine Serie gibt, keinen Film gibt, kein, außerhalb eines Propagandazusammenhangs. Ich würde sagen, jede Serie, jeder Film dient einem Zweck, der gegen uns gerichtet ist.
Okay, jetzt aber, finde ich spannend, können wir gerne machen, aber das ist jetzt nicht sonst das spoilern Thema. Wir ja.
Wir spoilern und das verlinken wir dann auch, wenn wir wissen, wenn es draußen ist, dann verlinken wir das auch wieder in den Shownotes.
Für Leute, exzessives Binge-Listening.
Binge-Watching. Übrigens, da habe ich noch mal geguckt, bei Binge-Watching, ich habe mal im Podcast-Universum geguckt, also da habe ich jetzt eigentlich gar nichts gesehen zum Thema Binge-Watching, was das mal kritisch hinterfragt. Mhm. Also es waren eigentlich nur so, wie du eben auch erzählt hast, so, hey, das sind die besten Serientipps und die Rezensionen von der neuesten Serie. Ja. Also nichts irgendwie mal kritisch zum Thema Binge-Watching. Also ich tauche auch gerne ein, aus welchen Gründen auch immer, also in andere Realitäten eintauchen, da habe ich nichts gegen. Deshalb meditiere ich, deshalb habe ich und nehme ich auch Drogen ab und zu. Drogen sehe ich zum Beispiel wesentlich positiver als Fernsehgucken tatsächlich. Das ist
das
in
sehe
der
ich
Regel,
anders.
Ja, ist ja auch okay. Aber ja. Das ist wenigstens, das sind ja oft, also ich nehme natürliche Drogen, die natürlich die Natur uns geschenkt hat. Und das ist ja eine technisch vermittelte Droge, würde ich sagen, also so ein Fernsehgucken, die süchtig auch macht und die auch ganz krasse Auswirkungen hat. Ich glaube auch nicht, dass man Buch und Fernseh vergleichen kann.
Kann man auch nicht, definitiv nee, ne? nicht. Also, nein, würde ich auch nicht.
Da ist die Gehirnaktivität wirklich was anderes.
Ja, klar.
Es ist auch so, dass es tatsächlich auch Untersuchungen gibt, die sagen, dass Kinder, die im frühen Alter viel Fernseh gucken, dass die Schwierigkeiten haben, mehr als 3 Seiten Text zu lesen, weil sie sich das einfach nicht mehr vorstellen können. Das heißt, du kriegst als Kind oder als Erwachsener kriegst du ein fertiges Bild geliefert, brauchst dir nichts mehr vorzustellen und hast dann vielleicht Schwierigkeiten dann zu lesen und dir das dann auszumalen, wie das dann aussieht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Fiktion, die Liebe zur Fiktion wird vielleicht da auch zerstört.
Teilweise. Ganz kurz, die Studienlage, was jetzt Fernsehkonsum oder auch dann mit Streaming und was da jetzt alles bei Kindern ist relativ eindeutig. Mhm. Ich habe da auch Zahlen gelesen und ich dachte, 1- bis 3-Jährige sitzen bis zu 3 Stunden
Heilige
vor Bewegtbild. Das ist unglaublich unfassbar. Mhm. Und das ist wirklich das gut belegt, dass exzessiver TV-Konsum in der frühen Kindheit zu Aufmerksamkeitsproblemen und so weiter führt. Und das ist aber auch ganz, wenn man mal drüber nachdenkt, in der Zeit sitzen die Kinder vorm Fernseher oder vorm Tablet ja jetzt und machen nichts Entwicklungsförderndes, was irgendwie eine Aktivität, die sie weder kognitiv noch motorisch noch irgendwie psychosozial weiterbringt. Jetzt nicht weiterbringt im Sinne von Optimierung, sondern einfach so die ganz normalen Entwicklungsprozesse in Gang setzt.
Mhm.
So, das würde ich jetzt sagen, wenn man das, um nochmal was positiv zu Serien zu sagen, wenn man genug, jetzt nicht bei Kindern und Jugendlichen, da ist ja auch noch die Frage, ich glaube, da müssen Eltern auch diese Selbstkontrolle, also da verstärken und sagen, so mehr gibt's nicht. Also so Medienkonsumzeiten. Ich glaube, dass Kinder, Jugendliche da noch nicht, beziehungsweise es auch lernen müssen, das selber zu kontrollieren und zu sagen, nee, das reicht jetzt. Ich muss zum Beispiel, mir geht es sonst, was du, sagen wir mal, jetzt in deinem Selbstversuch nicht geschafft hast, mir geht es morgen schlecht, ich möchte den nächsten Tag genießen, ich möchte so und so weiter. Das ist ja was, was man lernen muss. Und ja, da ist es belegt. Aber wenn man das, sagen wir mal, jetzt in meinem Alter, brauche ich jetzt nicht mehr, also ich muss jetzt auch entwicklungsfördernd nicht mehr ganz so viel, aber wenn andere Aktivitäten, also wenn jetzt nur, wenn ich jeden Abend nach Hause komme und das Einzige, was ich mache, ist, ich schaue mir Serien nonstop an und esse dann vorm Laptop und so weiter.
Hallo?
Fühlst du dich jetzt angesprochen?
Ja.
Entschuldigung, das war natürlich überhaupt nicht beabsichtigt.
Was soll ich auch machen? Es trifft sich ja niemand mit mir in Corona-Zeiten. Dann sitze ich vorm Laptop, gucke eine Serie, die mich emotional sehr fordert, obwohl sie wahrscheinlich objektiv gesehen total schwachmatisch ist,
ja. Und
stopfe mir irgendwas rein, um das dann auch zu verarbeiten, diese emotional sehr fordernden Situationen. Okay. Es sterben Leute zum Beispiel, es sterben Leute.
Ja, okay, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz kleine Selbsthilfeeinheit für Lars.
Ja.
Was gäbe es denn für andere Alternativen?
Ich bin gut versorgt, Simone. Vielen Dank. Ich mache Psychotherapie, das kriegen wir dann irgendwann. Es gibt noch größere Probleme.
Es gibt noch größere Probleme.
Haben Vorrang, genau.
Okay, aber wir können natürlich hier als totaler, nicht nur Infotainment, sondern auch Selbsthilfe-Podcast auch
ja. Noch
andere Ideen an die Hand geben.
Ist richtig.
Bewegung,
Telefon. Also gibt es, das wäre interessant, das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Gibt es irgendwelche Selbsthilfegruppen für Seriengeschädigte oder Serienopfer, Binge-Watchers? Komm,
also die anonymen Binge-Watcher?
Gibt es
noch nicht.
Das 12-Schritte-Programm?
Der Binge-Watchers?
Ja.
Nee, gibt es noch nicht.
Also wahrscheinlich gibt es das. Wir müssen das mal nachschauen. Aber
ich glaube, was es ja gibt, du hast es ja eben schon angesprochen, und das ist auch, also ich sag mal so, es ist ja noch nicht in irgendeinem Verzeichnis aufgenommen, dass das eine neue Suchtkategorie ist.
Doch.
Nein, also Binge-Watching nicht. Serien, es gibt natürlich Mediensucht und
Internetsucht.
Internet, das schon, aber ich glaube jetzt, das ist noch ein relativ neues Phänomen.
Okay.
Trotzdem würde ich nochmal sagen, wenn man genug andere Aktivitäten hat, ist es nicht per se der Weltuntergang.
Ja, es gibt ja immer Schlimmeres. Ich möchte doch noch sagen, dass ich das schon für echt krass halte. Für signifikant schlecht und schlimm. Wir sind beide, ja, du auch.
Was?
47.
Nee, noch nicht.
Echt nicht? Warte
Nein.
mal, wann hast du nochmal Geburtstag?
Ne? Nee, jetzt Lars.
Warte, ich müsste auf meinem Kalender gucken. Ich hab's ja nicht eingetragen. Echt?
Mhm.
Dann hast du jetzt bald Geburtstag?
Ja.
Was denn?
Hast du noch kein Geschenk für mich besorgt? Vielleicht eine Serien-DVD-Box aus den 90ern? Hier, Twin Peaks, 3. Staffel. Würde ich mich sehr drüber freuen. Habe ich nicht gefunden. Gestern habe ich natürlich sofort als... Lars, der Datenschutz ist jetzt
Scheiße.
Auch nicht so dein Thema.
Oh nein, Simone.
Das ist unglaublich.
Fuck. Stimmt. Und wir können es nicht rauslöschen.
Wir können es nicht rauslöschen.
Oh Gott, wir können es nicht rauslöschen.
Jetzt wissen alle mein Horoskop, also mein Sternzeichen. Das ist
aber die wissen ja nicht, wann du geboren bist.
Ach, sehr witzig.
Ja. Nur Spaß. Ja. Okay, also jedenfalls bist du jetzt Ende 40 und es gibt eine große Studie mit über 50-Jährigen.
Ja, die habe ich auch gelesen.
Ja?
Ja, erzähl.
Also, da wurden Probanden ausgesucht, die über 50 waren, 3590 gesunde Frauen und Männer, 50. Und ist nicht gut ausgegangen für die Leute, die mehr als 3,5 Stunden täglich geschaut haben. Also es wurden wirklich signifikante Leistungsverminderungen festgestellt des verbalen Gedächtnisses. Also das heißt, die Leute konnten Unterhaltungen schlechter folgen und Nachrichten wie Wegbeschreibungen oder Fahrplandurchsagen wurden schneller vergessen. Also das heißt, es gibt da wirklich tatsächlich eine Schädigung letztendlich bei 3,5 Stunden Schauen. Und das war jetzt Fernsehen. Ich würde aber tatsächlich Internet und Videospiele, also alles, was an Bestrahlungsgeräten auf mich einprasselt, würde ich dazu zählen tatsächlich. Und dann sind die wirklich wahnsinnig viele Leute über 3,5 Stunden.
Okay, da würde ich habe die Studie, also ich habe die Zusammenfassung der Studie
ja. Auch
gelesen.
Ich auch.
Da ist nämlich Internet wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, extra ausgeklammert, weil wenn wir recherchieren, ist unser Gehirn nochmal in einem anderen Modus drin. Mhm. Es ging, glaube ich, wirklich um jetzt mal Fernsehkonsum oder sie nennen es jetzt einfach mal Fernsehkonsum, weil viele schauen ja mittlerweile auch anders. Genau, und es bezog sich auf das verbale Gedächtnis und ich musste so lachen, weil es wurde dann ein Beispiel genannt, von wegen, dass man dann sagt, links abbiegen und man biegt rechts ab. Und ich musste so lachen, dachte mir, Gott, das mache ich auch. Und jetzt habe ich mich gefragt, war das vor Breaking Bad auch so? Und hat dann bei Game of Thrones so komplett, seitdem geht gar nichts mehr. Ich fand das, Gott, mein verbales Gedächtnis. Nein, ich denke, mein verbales Gedächtnis ist ganz gut. Und ja, das fand ich auch. Also ab 50, also sagen wir mal, es war jetzt, es wurde in der, es war jetzt halt die Studiengruppe. Wer weiß, was herauskäme, wenn man es mit einer anderen Altersgruppierung machen würde.
Ja, man hat auf jeden Fall da Kinder. Da gibt es auch
ganz Kinder gute Studien. Kinder gibt es gute Studien.
Ne? Und das ist auch verheerend. Also wirklich verheerend. Also es geht auf das Bildungsniveau. Also Kinder, die viel Fernseh gucken, erreichen durchschnittlich ein wesentlich geringeres Bildungsniveau. Die berufliche Qualifikation ist geringer später. Ist auch da ist die kognitive Fähigkeit beeinträchtigt, die Konzentration, Lesefähigkeit, Sprachverständnis, die mathematischen Fähigkeiten leiden. Alles verlinken wir in den Shownotes. Und schulische Leistungen sacken ab. Es gibt ADHS, gibt's.
Hatte ich ja eben gesagt, so ja, Aufmerksamkeitsprobleme.
Genau. Die Leseleistung sinkt. Also es ist wirklich, die Sprachkompetenz nimmt ab. Es ist ein richtiger Clusterfuck. Also das ist schon heftig, wenn das bei Kindern und alten Leuten wirklich nachweisbar ist. Ich weiß jetzt nicht, in unserem Alter habe ich jetzt nichts gefunden, aber man ist ja eine sehr willkürliche Grenze, 50, also ich bin jetzt nah dran, außerdem. Und das heißt, im mittleren Alter sind wir da vermutlich resilienter oder sind wir einfach, haben wir eine bessere Schildleistung, aber trotzdem ist es ja negativ. Ich würde das als negativ bewerten. Medienkonsum, Fernsehkonsum im Ganzen. Und wir sehen Auswirkungen bei Kindern, wir sehen Auswirkungen bei alten Menschen, aber natürlich hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf uns jetzt in unserem jetzigen Alter. Und ich denke, jede Minute zählt. Jede Minute zählt.
Okay, zu den Kindern hatte ich ja eben schon was gesagt. Das finde ich völlig plausibel, weil einfach keine entwicklungsfördernden Tätigkeiten stattfinden, die das alles fördern können. Dann muss man natürlich bei so Studien, wahrscheinlich wurde das aber auch immer gemacht, noch herausrechnen. Da muss ja immer so Einflussfaktoren noch herausnehmen. Nochmal zu den über 50-Jährigen. Es ist ja nicht ganz klar, warum das verbale Gedächtnis leidet. Es wurden so drei Ansätze genannt, dass es einerseits zu einem wacheren Gehirn führt, aber das weniger fokussiert ist beim Schauen. Dann, das fand ich ganz interessant, und das so ein visueller, emotionaler Stress, und Stress schädigt das Hirn auch.
Ja.
Das wäre was wir vielleicht dann, also in, sagen wir mal, jüngeren Jahren auch haben. Und das finde ich auch, dass vorteilhafte Tätigkeiten, die gut fürs Gedächtnis sind, wie Lesen, Gesellschaftsspiele, Leute treffen, andere Aktivitäten, Bewegung,
Kommunikation.
Dass die Kommunikation, dass die durch das Medium verdrängt sind.
Ja.
Und das Problem sehe ich natürlich in allen Altersgruppen, und das ist das, was ich die ganze Zeit meine. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man mal eine Serie guckt oder einen Film, ist das kein Drama, muss nicht pathologisiert werden. Wenn aber durch erhöhten Konsum viele andere Aktivitäten wegfallen, dann denke ich, hat das schon gravierende Auswirkungen in verschiedene Bereiche.
Ich sehe das auch so. Man könnte jetzt Fernsehkonsum auch ersetzen durch Heroin. Also mal Heroin ist okay.
Nein, das könnte man. Nein, könnte man. Also finde ich nicht.
Aber wenn es dann dazu führt, dass man gar nicht mehr mit anderen Leuten sprechen kann oder sowas, dann nein.
Du kennst meine Haltung dazu, das ist ein ganz klares Nein. Du kannst froh sein, dass wir nichts rausschneiden, sonst hätten wir danach die Debatte, dass das sofort rausgeschnitten wird. Aber Zensur gibt es hier bei uns nicht, von daher.
Gott, oh Gott.
Ja. ja, also.
Also ich würde sagen, ich bleibe dann dabei, jede Minute zählt. Ich glaube, dass dass diese Bestrahlungsgeräte für uns eigentlich nicht positiv sind, dass es nicht schön für unser Hirn ist, dass es nicht positiv ist, dass es nicht zu positiven Verknüpfungen führt im Gehirn. Dass wir gefährliche Wellen statt Substanz sozusagen, wir nehmen ja keine Substanz auf, sondern Licht. Und dass dieses Licht sozusagen uns insgesamt nicht positiv formt, dass es gefährlich ist. Und klar, es ginge dann letztendlich darum, maßvoll zu konsumieren. Es gibt natürlich da auch positive Seiten, die will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es für mich nach meiner Meinung wirklich sehr gefährlich. Fernsehgucken, Binge-Watching, im Internet rumhängen, Handy daddeln, das zu nichts führt, was positiv ist.
Okay, ich finde das zu schwarz-weiß.
Also, kennst mich doch.
Ja, genau. Wie gesagt, es ist so häufig wie Paracelsus, ne? Die Dosis macht das Gift, ja. Und letztendlich kommt es immer auf maßvollen. Ich denke, egal was wir tun,
genau.
Ist das Maß Sinn, also oder wichtig, in welchem Maß wir etwas tun.
Ja.
Und letztendlich können wir, ich glaube, ich behaupte jetzt mal, von allem irgendwie Süchte entwickeln und abhängig werden. Von daher möchte ich das einfach nicht verteufeln. Sag aber auch klar, gerade bei Kindern und Jugendlichen oder überhaupt, es sollte, ich meine, kann jeder machen, was er möchte, es sollte maßvoll sein, es sollte, letzten Endes geht es darum, dass man trotzdem so eine Selbstkontrolle hat, dass man sich denkt, und ich habe auch in einer Studie gelesen, dass es keine Verknüpfung. Es gab, ich habe eine kleine gefunden, die sich mit Binge-Watching auseinandergesetzt hat und da wurde
bei
schon.
Podcast.
Nee, nicht Podcast, sondern eine Studie von irgendeiner Universität. Und da wurde gesagt, dass man Binge-Watching nicht per se mit einer psychischen Störung, sozialer Inkompetenz oder irgendeinem Suchtphänomen in Verbindung bringen kann.
Aha, wie wurde die denn bezahlt, die Studie?
Keine Ahnung, Netflix vielleicht? Ja, das ist ein ganz heißes Thema auf der Spur, genau, wahrscheinlich. Oder was? Eine
knallharte Recherche.
Genau. Ich fand, was ich noch mal ganz schön fand, wo ich dachte, das wird dir doch gefallen. Und zwar, dass doch Binge-Watching, als rebellischer Akt wieder dem neoliberalen Effizienzgedanken.
Ach du Scheiße.
Oder?
Das ist interessant.
Das fand ich wirklich einen interessanten Gedanken. Ne, man ist per se nicht produktiv, man verschwendet seine Zeit und ist nicht mit Selbstoptimierung oder sonst was beschäftigt, sondern gibt sich einfach diesem Exzess hin.
Ja, krass. Also sagen wir mal so, das würde ich sagen, ist vom System eine bereitgestellte Widerstandskultur, die Widerstand als Selbstschädigung inszeniert. Also das heißt, du kriegst sozusagen bereitgestellt, letztendlich etwas zu tun, was sich scheinbar gegen das System wendet, was sich aber eigentlich gegen dich wendet. Also du kriegst, das ist echt heftig, das ist richtig übel. Es gab mal so eine Serie, so eine französische Serie, da ging es darum, in einer fiktiven Realität oder so einem Paralleluniversum oder in der Zukunft, kurz, ich glaube, das war ein paar Jahre in der Zukunft, aber alles sehr so ein Paralleluniversum, also gab es so Sachen, die es nicht gibt so richtig, ich habe das auch nicht mehr in Erinnerung. Da war das Problem, dass sich Jugendliche aufgelehnt haben gegen das System, in dem sie sich umgebracht haben. Und ich glaube, dass Autoaggression oder selbstschädigendes Verhalten ein Angebot ist, wie wir Widerstand leisten. Also sozusagen ein gutiertes Angebot, ein positiv konnotiertes Angebot, wie wir dem System Widerstand leisten, wenn wir uns selber schädigen. Das wären sowas wie Drogen, Alkohol, also ich meine überhaupt Drogen. Serien schauen. Mir fällt jetzt nichts ein.
Okay, interessant, du gehst jetzt in eine ganz andere Richtung.
Autofahren.
Wie ich dachte.
Ist also Fremdschämen. Fremdschädigen. Ich bin noch nicht so, heute nicht so konzentriert. Bin nämlich schon um 5 Uhr aufgestanden.
Oh
Gott, ich bin so müde. Und dann habe ich total viel, ich habe gestern noch Lebensmittel gerettet, dann habe ich total viel Brot gegessen, das selbst so leckeres Brot bekommen, das bekommt man nicht.
Ah, okay.
Man bekommt kein Brot, das geht mir, es klebt sozusagen, das Gluten setzt sich auf Hirnsynapsen und da ist gerade nicht so viel los.
Das ist natürlich. Na, ich fand diese Idee, ich habe das jetzt gar nicht, was ich gelesen habe, so kritisch bewertet, sondern dachte, ja, einfach mal so ein bisschen auch Zeit verplempern, warum nicht? So, also ich habe das jetzt gar nicht als selbst, also so hochgehangen als Selbstschädigung. Also von daher.
Also es ist körperlich selbstschädigend aus meiner Sicht und dann noch seelisch selbstschädigend im Sinne auch, dass es, und da eine andere Folge dann, aber dass es eben Propaganda ist, dass es letztendlich die Menschen ausrichtet zu herrschaftsförmigem Handeln, zu kapitalistischem Handeln und man muss den Scheiß natürlich auch noch bezahlen in der Regel. Es sind Verhaltensweise dort reproduziert, die ich ja dann wahrscheinlich auch durch die Theorie des Lernens durch Nachahmen, die ich nachahmen werde. Das heißt eigentlich, das ist turbokapitalistisch aus meiner Sicht, Serien das, zu binge zu watchen.
Weiß ich nicht. Also was vielleicht turbokapitalistisch ist, dass es schon Speedwatching gibt.
Ja.
Das fand ich,
dass man das
ja, eine andere Geschwindigkeit.
Oder 1,4, ja,
genau, und das habe ich gestern in Vorbereitung, natürlich perfekt vorbereiteter Podcast, habe ich gestern auch mal ganz kurz, wie es denn ist,
ja,
1,25. Ich habe zwei verschiedene. Nee, es geht. Ich habe zwei verschiedene. Ich habe einmal kurz Big Bang mit 1,25 angeschaut. Das ging. also ich habe jetzt nicht das Ganze, ich habe so 5 Minuten, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Witzig war, dass Penny ja immer geredet hat und dann wurde es natürlich richtig schnell. Bei den anderen ging es, du kennst es nicht, ist egal, also sie redet sehr schnell. Und dann dachte ich, nee, ich brauche was, wo so ein bisschen mehr Kampf oder so Bewegungsszenen, ob das so hektisch wird. Ja. Und dann hatte ich noch kurz in die Matrix reingeschaut, also keine Serie, Film. Sondern Film, genau. Und da habe ich das auch ausprobiert und dann auch mal 1,5. Ich konnte leider nicht doppelte, weil der Streaming-Anbieter meines Vertrauens hatte, glaube ich, nur 1,5.
Heilige Scheiße.
Und das ist schon, es ging noch. Es macht keinen Spaß, weil auch natürlich die Sprache sich verändert und die Mimik und das alles rucklig wird. Aber das scheint auch ein Phänomen zu sein, dass es wirklich Menschen gibt, die um möglichst schnell diese Serien, also wo es nur noch um so eine Essenz geht, so wer Jon Snow überleben oder wird er nicht überleben, dass da in erhöhter Geschwindigkeit schauen. Und da würde ich auch sagen, da wäre dann mein Ansatz, dass ich ja Serien auch schön finde, weil sie sich Zeit nehmen können, Charaktere zu entfalten und Langsamkeit und retardierendes Moment. Genau.
Das spule ich immer vor. Das sind die Teile, wo ich dann vorspule, tatsächlich. Zum Beispiel bei Sons of Anarchy, die echt primitiv ist. Die hat aber auch so Phasen, wo die sich einfach nur unterhalten, wo keiner gerade umgebracht wird.
Und dann, das spulst du vor? Ja. Aber das ist doch eigentlich, ich kenne jetzt die Serie nicht, aber das ist auch das, was...
Und ich habe tatsächlich dann auch versucht, dabei bei der letzten, bei dieser Frontallappen-Exkursion, habe ich dann auch versucht, ich habe den Schalter nicht gefunden bei meinem. Also ich dachte, das ist doch auch was.
Also war die kognitive Leistung schon so runtergefahren, dass du bei diesen 4 Möglichkeiten.
Es war nachts um 4 und ich dachte, erstens wollte ich das jetzt auch noch mit als Selbsterlebnis da mir draufschaufeln. Aber es ging wirklich nicht, weil es war dann. Ich wollte aber auch tatsächlich wissen, wie es weitergeht. Aber ich war so müde, dass ich dann dachte, spar ein bisschen Zeit. Und dann in dieser müden Situation, wo ich eigentlich wirklich nur wissen will, wie es weitergeht, dann spule ich solche emotionalen nur Redeszenen dann gerne. Also wo ich weiß, da geht es ja jetzt nur so um Beziehungen und sowas und also nicht um,
okay, nee,
um Fakten.
Habe ich noch nie gemacht.
Um Fakten.
Na? Also wenn ich denke, das langweilt mich jetzt gerade so, dann gucke ich nicht weiter oder
was?
Ja, klar.
Also, dann bist du ja jetzt überhaupt nicht betroffen von dem ganzen Scheiß.
Nein, ich bin auch. Nein, deshalb habe ich ja auch, sage ich
deshalb
mal.
Deshalb kannst du sowas überhaupt sagen und denkst, das ist so positiv oder so neutral.
Na, ich sage ja gar nicht, dass es, ich würde sagen, ich habe einen differenzierten Blick darauf. Während du aufgrund deiner eigenen Erfahrung direkt so, Gott, das ist eine Katastrophe, jede Minute bringt uns.
Ich bin auch mal sehr gespannt, ob ich bei der nächsten Folge sagen kann, ich habe nichts geguckt, weil also diese ganzen, ich finde das echt krass, also diese Studien, die finde ich einfach wirklich, wirklich, wirklich heftig und besorgniserregend. Also mehr als 3,5 Stunden täglich, das ist ja auch willkürlich.
Ja, aber das musst du auch erstmal schaffen, also und jeden Tag. Also ich bin da weit von entfernt und das, obwohl ich sage, dass ich gerne Serien gucke.
Ich auch, jetzt im Moment, aber wenn ich meine gesamte Bildschirmzeit dazu rechne, dann bin ich drüber. Mit Handy, mit auch nur mal eben gucken.
Ja gut, so. Aber dann kommt drauf an, was ich, ich arbeite ja teilweise auch vom Bildschirm, ja, und da Sachen. Also das würde ich schon, ja, noch mal trennen, dass das was anderes
wahrscheinlich
ist.
Wahrscheinlich ist das so, dass das Fernsehgucken oder sowas, ja, Binge-Watching was anderes ist, als jetzt Arbeit vorbereiten, Arbeit zu arbeiten, das würde ich schon sagen. Es bleibt aber die Nutzung des Mediums. Übrigens möchte ich eine ganz kurze Exkursion machen zum Thema Videokonferenzen, was ja jetzt so durch Corona sehr so einen Hype erfährt. Ich kann das überhaupt nicht. Mir wird wirklich körperlich übel. Ich frage immer nach, das scheint niemandem so zu gehen. Also ich habe da irgendwie eine Videokonferenz-Sensibilität. Vielleicht bin ich gerade in dem Bereich singulär hochsensibel, aber mir wird richtig schlecht. Ich kriege wirklich eine Übelkeit. Das ist auch nichts, also vielleicht ist es auch psychisch bedingt. Ich glaube aber nicht. Also natürlich ist es psychisch bedingt, es ist ja psychisch. Aber ich meine, ich bilde es mir nicht ein. Mir wird schlecht. Also was ich dann mache ist, also wenn ich es nicht vermeiden kann, dann habe ich eine körperliche Reaktion und ich habe leichte Kopfschmerzen, mir ist übel, ich spüre meine Stirn, also ich habe wirklich so eine richtige Reaktion, ich kann mich schlecht konzentrieren, ich finde es furchtbar. Und was ich jetzt mache als Möglichkeit, das doch zu machen, ist, ich mache daraus eine Telefonkonferenz. Ich sehe die Leute nicht, die sehen mich nicht und dann telefoniere ich mit denen quasi und dann geht's.
Okay, das ist jetzt weit vom Thema. Ganz kurz, ich habe das überhaupt nicht und ich finde es auch, wenn wir es jetzt, also es ist jetzt halt gerade was geht, angenehm, mein Gegenüber dann immerhin über dieses Medium vermittelt noch zu sehen und Gestik und Mimik so mitzubekommen, finde ich deutlich angenehmer als Telefonkonferenz. Telefonkonferenz kann ich auch. Also ich bin da entspannter und was jetzt bei dir, ob da eine Hochsensibilität vorhanden
singuläre
ist.
Singuläre Hochsensibilität.
Okay, oder was auch immer, also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, eher im extremen Bereich verortet, deine Einstellung dazu. Kann man so sagen, oder?
Also das verletzt jetzt meine hochsensible Seite in mir, wenn du das so sagst. Denn noch vielleicht, ich habe mir noch als Stichpunkt notiert, das ist aber so ähnlich wie in Netflix, das YouTube-Binge-Watching letztendlich. Also das letztendlich, das hast du ja auch gesagt, mit dieser Autoplay-Funktion und was bei Netflix ja auch der Fall ist, dass du Sachen vorgeschlagen bekommst, also das heißt, eine künstliche Intelligenz weiß, worauf du stehst und schlägt dir dann automatisiert Serien vor oder Filme vor, auf die du wahrscheinlich auch stehen könntest. Mhm, und das ist bei YouTube ja genauso und ich hatte dann damals, ich habe jetzt kein Internet mehr zu Hause tatsächlich so richtig, ich habe auch wahnsinnig viel YouTube Binge gewatcht damals. Also das war auch, ich glaube, das muss man noch ein bisschen mit dazu zählen, dass es nicht nur Serien sind, sondern auch so ein YouTube-Binge ist, glaube ich, auch ein Phänomen. Dass viele Leute, das würde ich auch gerne dazu zählen. Also Leute, wenn ihr das hört und sagt, hey, ich gucke keine Serien, ich gucke YouTube, ne, ihr seid drin, das ist auch scheiße.
Ja, muss man, ja, da gibt es ja auch dieses Autoplay.
Was ich da vorgeschlagen bekommen, echt total krass. Ja, das also irgendwie denken die, ich sei irgendwie rechtsradikal. Also nur weil ich mich für Panzer interessiere.
Gottlos.
Ja.
Ja, aber weiß ich nicht.
Naja.
Gut, aber jetzt mal, es gibt natürlich auf YouTube, du siehst schon, ich bin, gibt es natürlich auch gute Formate. Es ist immer, ich glaube, es
Panzer.
Ist, ja, die meinte ich jetzt gerade nicht. Ich würde sagen, es ist einfach auch Eigenverantwortung. Also Lars, einfach
darauf läuft es letztendlich hinaus.
Ich finde, ne, also so Selbstkontrolle und so ein bisschen.
Das finde ich gut. Ja. Sollen wir das so als kleines Schlusswort nehmen?
Einfach mal den Ausknopf drücken, was wir jetzt auch einfach machen können.
Ja.
Jansen und Lange. Völlig durcheinander. Gibt es monatlich.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine nette Bewertung.